wie heißt es so schön, bekannt und wird sehr oft zitiert, der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Dann befassen wir uns doch heute mal mit dem bestirnten Himmel und dem, was dahinter liegt und für uns gar nicht sichtbar ist mit bloßem Auge. Stellen wir uns vor, Immanuel Kant hätte es zu tun mit den Erkenntnissen der aktuellen Physik. Willkommen zu Kant heute, der Podcast. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und wir haben diesmal Professor Kurt Friebe zu Gast von der Uni Siegen. Ja, wollen wir vielleicht mit dem Urknall anfangen, Herr Friebe?
Ja,
was Kant denn wohl zu dieser Theorie gesagt hätte?
Ja, der Urknall ist ja der Weltanfang, wo es der Beginn der Zeit, wo es keine frühere Zeit gibt. Und das ist, war für Kant ein Problem. Also Kant hat eigentlich behauptet, dass es einen Weltanfang nicht geben könne, weil das für ihn etwas Unbedingtes ist. Also nicht bedingt durch einen früheren Zeitpunkt. Und das, meinte er, widerspricht seiner philosophischen Theorie oder seinem erkenntnistheoretischen Ansatz, wonach alles, was wir erkennen können, irgendwie bedingt sein muss durch etwas anderes.
Also der Urknall als Wort oder als Theorie hat zu seiner Zeit ja noch nicht existiert, aber womit man sich dann ausgeholfen hat, lange Zeit, war ja dann die Vorstellung, ja gut, es muss dann so etwas wie einen ersten Beweger gegeben haben, der die Dinge in Bewegung gebracht hat.
Ja, also die Frage der Urknall, wie er heute verstanden wird, also als tatsächlicher Anfang auch der Zeit überhaupt, also es keine frühere, nicht mal eine leere Zeit gibt, ja, sondern die Zeit damit beginnt, ist natürlich eine besonders spezielle Auffassung des Weltanfangs. Aber die Frage, ob die Welt einen Anfang in der Zeit hat oder immer schon bestand, also ewig ist. Die Frage hat die Philosophie ja schon lange beschäftigt. Also das ist ja eine Frage, die unabhängig ist von der speziellen Urknalltheorie, wie sie heute vertreten wird. Also die Urknalltheorie, wie sie heute vertreten wird, ist eine besondere Theorie, die behauptet, dass es einen Weltanfang gibt. Aber die Frage, ob es überhaupt einen Weltanfang gibt, die ist schon immer diskutiert worden. Und da hatte Kant halt eine dezidierte Meinung, dass es es nicht geben könne. Und insofern widerspricht es anscheinend der heutigen Theorie, aber auch jeder anderen Theorie eines Weltanfangs.
Ja, ob es anscheinend widerspricht oder nicht, lassen Sie uns das für den Moment noch zurückstellen.
Ja, ja.
Denn wir müssen erstmal verstehen, welche Erkenntnisgrenze für Kant gegolten hat.
Bezug auf dieses Beispiel möglicherweise die Grenze, dass er der Meinung ist, alles, was wir erkennen können, unterliegt immer bestimmten Bedingungen. Und etwas, das der absolute Anfang in der Zeit ist, kann anscheinend keiner Bedingung gehorchen von einem früheren Zeitpunkt her gesehen. Ja? Und insofern widerspricht der Urknall dieser Idee, dass alles, was wir erkennen können, irgendwie bedingt sein muss. Das ist ganz ähnlich auch mit den Elementarteilchen, die sich nicht weiter teilen lassen können. Auch die wirken für Kant als etwas, das unbedingt ist, weil es nicht mehr weiter teilbar ist, nicht aus etwas mehr erklärbar ist, was noch tiefer liegt. Und so ist der Urknall irgendwie nicht erklärbar oder der Weltanfang im Allgemeinen durch etwas, was vorher war. Und das, meint Kant, widerspricht seinem Ansatz, dass alles, was wir erkennen können, irgendwie bedingt sein muss.
Also wir haben die Kategorien Raum, Zeit, Kausalität. Das ist das, was für uns der Maßstab ist, um etwas erkennen zu können.
Alles hängt also von zum Beispiel diesen Bedingungen ab. Alles muss im Raum sein, alles muss in der Zeit sein. Alles, was wir erkennen können, muss dem Kausalprinzip gehorchen. Alles ist in diesem Sinne bedingt und seine kritischen Auffassungen gegenüber der Unerkennbarkeit Gottes, der Seele und der Freiheit, die offenbar nicht diesen Bedingungen genügen. Ja, also diese kritische Position zu sagen, es gibt da etwas, was Philosophie immer erklären wollte, aber wo es nie gelungen ist. Und da sagt Kant, ja, da gibt es eben eine Erkenntnisgrenze. Und das, diese These beruht wesentlich darauf, dass er eben das Unbedingte ablehnt. Gott ist etwas Unbedingtes, die Seele, die Freiheit. Und da war für Kant sozusagen die Grenze des Erfahrbaren, des Erkennbaren überschritten.
Aber das ist ja wichtig zu unterscheiden. Wenn jemand sagt, es gibt da eine Erkenntnisgrenze, dann gilt die für uns Menschen. Damit ist ja noch nicht die Behauptung verbunden, dass hinter der Grenze nichts ist.
Gut, aber jede theoretische Erklärung, nicht nur für uns Menschen, so würde ich das nicht einschränken, jede theoretische Erklärung dessen, was hinter dieser Grenze liegt, ist für Kant sozusagen verboten. Und natürlich, wir können an Gott glauben, aber wir können keine Wissensansprüche über ihn erheben, über die Existenz Gottes. Das kann man nicht wissen. Freiheit, das können wir unterstellen, das müssen wir sogar unterstellen, meint Kant in praktischer Hinsicht. Ja? In der Moralphilosophie, in der politischen, wir müssen unterstellen, dass wir frei sind. Aber theoretisch erklären können wir das nicht. Und das würde ich jetzt nicht so sagen, können wir Menschen das nicht, sondern das ist theoretisch unerklärbar für Kant. Und wenn es nun aber den Urknall geben soll oder die Elementarteilchen geben soll, die für Kant genauso, scheint es, genauso Unbedingtes sind, dann sieht das ja so aus, als würde die heutige Physik die von Kant gesetzten Grenzen der Erfahrung überschreiten.
Also wir stellen uns vor, es gibt da den Teilchenbeschleuniger. Und Kant würde jetzt vertraut gemacht mit dem, was man sich dort anschaut und zu analysieren versucht. Dann ist die Idee von Elementarteilchen, das ist sozusagen die kleinstmögliche Einheit. Und dieses Elementarteilchen selber, das kann nicht mehr geteilt werden.
Und hängt in dem Sinne dann also von nichts mehr ab, aus was es bestehen könnte. Mhm. Nicht? Während das Molekül ist in dem Sinne bedingt, weil es halt besteht, zum Beispiel das Wassermolekül besteht aus Wasserstoff- und Sauerstoffatom, ja, und dann haben wir eine Erklärung und die Erklärung ist so, dass das Molekül von etwas abhängt, aus was es besteht. Aber ein Elementarteilchen hängt in dem Sinne von nichts mehr ab, weil es aus nichts mehr besteht. Und deswegen dachte Kant, nein, man muss immer weiter teilen können. Etwas, das man nicht prinzipiell nicht mehr weiter teilen kann, kann es nicht geben. Jetzt sagt aber die Physik, im Teilchenbeschleuniger finden Elementarteilchen, die kann man nicht mehr teilen, die sind unteilbar.
Ist damit dann also, das ist ja das, worauf Sie hinaus wollten, ist damit also Kants Theorie durch die aktuelle Physik erledigt, widerlegt?
Ja, das wäre fatal. Also man darf jetzt nicht so das zu verstehen, dass das gewissermaßen dass eine Art empirische Prognose ist, so wie jetzt physikalische Theorien oder die Biologie, die Chemie machen empirische Prognosen, dann kann man mal hier und da widerlegt werden durch die Erfahrung. Ja? So ist es ja nicht mit Kant. Also der macht ja nicht eine empirische Prognose, dass es nicht Elementarteilchen geben könne oder dass es den Urknall nicht geben kann. Und dann ist er hier und da empirisch widerlegt. Nein, sondern die ganze Theorie, der ganze Theorieansatz, irgendwas muss grundlegend in seiner Theorie falsch sein, wenn das so wäre, ja, oder wenn das so ist.
Dann kracht das ganze Gebäude zusammen.
Und dann kracht das Gebäude zusammen. Das ist eben nicht einfach hier reparabel. An der Stelle ist eine empirische Prognose fehlgegangen, aber ansonsten ist die Theorie in Ordnung. Und damit hängt auch die ganze praktische Philosophie, Kant und so weiter. Das gesamte Theoriegebäude ist in dem Sinne in Gefahr. Wenn das eine so Widerlegung wäre oder ist, ich sag's mal, es ist morphen, ja. Aber also, will man Kantianer sein, muss man etwas dazu sagen können, dass das nicht so ist. Das ist keine Widerlegung.
Ja, wir sparen das noch einen Moment auf, nur um die Dramatik des Problems nochmal kenntlich zu machen. Also wir reden ja über die Kritik der reinen Vernunft.
Ja.
So, das ist sozusagen der Anfangsstein, auf dem alles andere dann ruht.
Ja.
Und alles andere würde auch ins Wackeln kommen, wenn man an diesem Stein zieht.
Ja, also die Kritik der reinen Vernunft zeichnet sich dadurch aus, dass Kant bestimmte unabdingbare Voraussetzungen aller unserer Erkenntnis namhaft macht. Sie haben ja schon genannt Zeit, Raum, Kausalität.
Ja.
Und diese unabdingbare Voraussetzung unserer Erkenntnis hat die andere Seite, ja, also wenn es notwendige Bedingungen gibt für unsere Erkenntnis, dann gibt es auch unvermeidliche Grenzen. Das hängt ja zusammen. Und die Beispiele, die wir brauchen für die praktische Philosophie und für das gesamte Gebäude, sind Gott, die Unsterblichkeit der Seele, aber vor allem unsere Freiheit, ja, selbstständig.
Die man unter keinem Mikroskop zu finden ist.
Ja, ja. Und die liegen außerhalb der Grenzen der theoretischen Erkenntnis. Die liegen außerhalb der unvermeidlichen Grenzen. Und wenn nun das aber mit den unabdingbaren Voraussetzungen gar nicht stimmt, weil wir sehen, hier gibt es den Urknall, hier gibt es Elementarteilchen und das widerspricht Kants Theorie von den unabdingbaren Voraussetzungen, dann ist auch die These von den unvermeidlichen Grenzen auf Sand gebaut. Dann können wir doch wieder Gottesbeweise versuchen, dann können wir doch wieder versuchen, die Freiheit theoretisch zu erklären und so weiter. Dann können wir alles wieder machen, was Kant doch eigentlich in seiner kritischen Haltung und sozusagen verboten hat, oder wo er doch der aufgeklärt Kritische ist, der Philosophie und der Theologie und so weiter Grenzen gesetzt hat. Und ja, wenn es diese Grenzen nicht gibt, weil schon der Urknall von Kant behauptete Grenzen überschreitet, dann können wir ja weitermachen, Grenzen weit. Also dann brauchen wir, dann können wir sie ignorieren.
So, jetzt sind wir an dem Moment angekommen, wo die Karten auf dem Tisch liegen. Und jetzt kommt's bei Ihnen, Herr Friebe, zum Schwur. Sie müssten oder Sie wollen Kant retten, oder?
Ja.
Das ist das Projekt.
Das ist das Projekt, ja, genau.
Wie geht das?
Ja, da müssen wir einen Unterschied jetzt machen, der wichtig ist bei diesem Wort Bedingung. Nämlich zwischen den Bedingungen, die notwendig sind, die wirklich unvermeidlich sind, und Bedingungen, die auch immer da sind, aber empirische Bedingungen sind. Bedingungen sind, die hätten anders sein können, die nicht notwendig sind. Und Gott, Unsterblichkeit und Freiheit, die widersprechen den notwendigen Bedingungen, den unvermeidbaren Bedingungen. Deswegen liegen die außerhalb der unvermeidlichen Grenze. Der Urknall und die Elementarteilchen, würde ich sagen, sind aber nicht in dem Sinne außerhalb der Grenzen der notwendigen Bedingungen, sondern bloß außerhalb von vermeintlich, von Kant vermeintlich in die Welt gesetzten empirischen Bedingungen an der Stelle. Also der Urknall ist empirisch unbedingt. Die Elementarteilchen sind empirisch unbedingt. Das hätte anders sein können. Den Urknall hätte es nicht zu geben müssen, also der ist nicht notwendig. Der wird von der Physik nicht als etwas behauptet, was nicht hätte anders sein können. Natürlich, und kann immer noch anders sein, könnte immer sich noch herausstellen, die Urknalltheorie ist falsch. Es könnte sich immer noch herausstellen, auch wenn wir jetzt die Teilchenbeschleuniger heute so perfekt haben, aber es könnte sich immer noch herausstellen, dass die Elementarteilchenphysik falsch ist.
Also alles hätte auch ganz anders laufen können.
In der Physik hätte alles auch anders laufen können, natürlich.
Aber heißt das denn, Herr Friebe, wenn Sie jetzt dieses Argument stark machen, dass die Physik sich auf den Kopf stellen könnte, aber es wird ihr nie gelingen, mit den Mitteln der Empirie Kants Kritik der reinen Vernunft aus der Welt zu schaffen?
Das würde ich so jetzt nicht unbedingt sagen.
Oder was müsste sie liefern, damit Kant wirklich ins Schwitzen kommt?
Naja, ich meine, sie müsste behaupten, dass das, was sie sagt, notwendigerweise so ist. Sie müsste behaupten, dass es nicht anders hätte sein können, als dass es den Urknall gibt. Es gibt heute Philosophen, ja, philosophische Theorien, die tatsächlich behaupten, die physikalischen Naturgesetze sind notwendig. Aber Physikerinnen würden das ja eigentlich nicht sagen. Die würden doch wesentlich lockerer, was solche Ansprüche anbelangt.
Es sei denn, sie heißen Einstein und sagen, Gott würfelt nicht. Ja. Da ist ja doch die Idee der Notwendigkeit mit drin.
Ja, das ist wahr. Also das würde ja auch heute Physiker alle kritisieren. sich auf so ein Argument zu berufen. Das stimmt. Also Einstein war bei einem anderen Beispiel jetzt, nehmen wir den Atomzerfall, was jetzt in der Quantenmechanik ein Ereignis ist, was anscheinend unverursacht ist, was keine Ursache hat oder was nicht, jedenfalls nicht determiniert ist, jedenfalls nicht erzwungen ist und wo man nur mit Wahrscheinlichkeiten schätzen kann, 50-50 oder so. Und Einstein sagt, nee, Gott würfelt nicht. Alles muss irgendwie einen deterministischen, notwendigen Kausalzusammenhang haben. Und das ist wahr. Da hat Einstein im Grunde genommen die Idee der Physik überschritten, weil er in Anspruch nahm Notwendigkeit. Nichts in der Physik, könnte man aber sagen, ist in dem Sinne notwendig. Also hätte es doch so sein können, und vielleicht jetzt ist es, viele Physiker sind ja der Meinung, es ist so, ja, dass gewissermaßen Gott würfelt, also sprich, dass es Ereignisse gibt, die nicht determiniert sind, die nicht vorhersagbar sind mit hundertprozentiger Gewissheit. Mhm. Und dass es der Einstein, würde ich schon sagen, überschreitet als Physiker mit diesem Satz den Anspruch, den normalerweise Physik stellen kann.
Gut, dass wir uns nicht in diesem Podcast mit Einstein beschäftigen, sondern mit Kant. Und nur nochmal fürs Protokoll. Kant hat also mit seiner Erkenntnistheorie seine Grenzen der Philosophie nicht überschritten und ist vereinbar mit der aktuellen Physik. Das ist Ihre These.
Ja, also Kant selber behauptete, den Urknall und die Elementarteilchen könne es nicht geben, weil es darf nichts Unbedingtes geben. Aber da macht Kant einen Fehler, den wir korrigieren müssen, um ihn zu retten.
Aha.
Kant macht einen Fehler, muss sagen, nein, pass auf, Kant. Der Urknall und die Elementarteilchen, die sind unbedingt, aber nur im empirischen Sinne. Sie sind nur in dem, sie unterliegen de facto keinen weiteren empirischen Bedingungen, aber das hätte anders sein können. Und das widerspricht nicht deiner Theorie, denn die Theorie, die du eigentlich vertreten müsstest, ist die Theorie, dass der Urknall oder die Elementarteilchen notwendigen Bedingungen unterliegen müssen. Und diesen notwendigen Bedingungen, Zeitraum, würde ich sagen, unterliegen sie, denn der Urknall oder die Elementarteilchen sind etwas im Raum, sind etwas in der Zeit. Er selber ja ist der Urknall ein Ereignis in der Zeit, aber dass es vor ihm keine Zeit gab, ja, das ist etwas, was Kant fälschlicherweise in Anspruch genommen hat. Das ist bloß empirisch. Das ist de facto so, hätte aber anders sein können.
Alles hätte auch anders gehen können. Kurt Friebe von der Uni Siegen über Kant und die aktuelle Physik. Ganz herzlichen Dank.
Danke.